In der heutigen Podcast-Folge geht es darum, wann der richtige Zeitpunkt ist, jemanden einzustellen. Herzlich willkommen im Webdesign Women Podcast. Ich bin Steffi und hier geht es um die Realität der Selbstständigkeit als Webdesignerin. Du bekommst ehrliche Einblicke und Impulse, wie du deinen Weg gehen kannst, ohne dich in der Selbstständigkeit zu verlieren. Ich habe 2023 meine erste Mitarbeiterin eingestellt. Davor habe ich immer wieder mit anderen Webdesignerinnen oder VAs zusammengearbeitet. Also ich habe recht früh Kooperationen gemacht und habe mir Unterstützung in Bereichen geholt, die ich nicht so gerne mache, aber auch, wo jemand einfach besser ist als ich. Und 2023 habe ich dann meine erste Mitarbeiterin fest angestellt. Denn ich hatte immer den Wunsch, mich Richtung Agentur zu entwickeln. Und ich weiß, dass das bei vielen die logische Schrittfolge ist, dass man irgendwann vielleicht nicht mehr alleine ist, sondern sich ein eigenes Team aufbaut, größer wird, andere Umsätze generiert, andere Kundengruppen anspricht. Und so war es irgendwie bei mir auch. Ich hatte irgendwie den Plan, größer zu werden. Ich wollte, ja, wie so eine eigene Agentur und nicht mehr alles alleine machen und auch nicht mehr alles alleine bis zum Ende durchführen. Ein paar Jahre später sehe ich die Sache ganz anders. Deswegen möchte ich grundsätzlich nicht nur in der Folge darum sprechen, wann der richtige Zeitpunkt ist, jemanden einzustellen, sondern auch, ob das überhaupt nötig ist, jemanden einzustellen. Ich glaube nämlich, dass wenn es um Wachstum geht, dann denkt man oft an dieses Team, das wächst und das sich vergrößert und dass das dann automatisch bedeutet, dass man erfolgreicher ist, wenn man da eine Agentur hinter sich hat. Und für mich war das teilweise auch damals ein Erfolgskriterium oder Erfolgssignal, hey, ich habe mittlerweile ein Team und arbeite nicht mehr alleine. Mittlerweile sehe ich das anders, ist einfach ein anderes Businessmodell und ich strebe nicht mehr danach, ein Team zu führen. Bevor ich selbstständig wurde, war ich ja Teamleiterin und hatte halt ein Team und wenn wir kreative Arbeiten gemacht habe, war ich diejenige, die so ein bisschen die Richtung vorgab. Aber ich habe andere Designerinnen im Team gehabt, die dann das Ganze weitergedacht haben und so in die Tiefe gegangen sind. Und das ist nach wie vor ein großer Vorteil, wenn man mit einem Team arbeitet, dass man sich nicht mehr in jeden Prozess bis zum Ende selbst reindenken muss. Das sehe ich nach wie vor noch so. Und in der Zeit, wo ich auch meine erste Mitarbeiterin eingestellt habe, habe ich auch noch ganz anders gearbeitet. Da habe ich diese größeren Projekte gehabt, da habe ich noch nicht mit meinen Sprintangeboten in der Form gearbeitet. Und so konnte dann meine Mitarbeiterin sich in die Details reinfuchsen und ich habe quasi dieses visuelle Konzept erstellt und meine Mitarbeiterin hat dann Details ausgearbeitet und hat mit mir Rücksprache gehalten. Also dafür ist es schon ein Vorteil oder für die Art, wie ich gerne arbeite, war das ganz gut. Was aber der Fall ist und was viele, glaube ich, unterschätzen, ist die Rolle, in die man sich begibt, wenn man nicht mehr selbst als einzelne solo-selbstständige Person arbeitet. Denn je mehr Menschen mit einem zusammenarbeiten, desto mehr ist man nur noch damit beschäftigt, strategische, organisatorische und administrative Dinge zu tun und gar nicht mehr so sehr an der Basis. Und das ist auch was, was man sich überlegen muss, ob man das überhaupt möchte. Ja, was im ersten Moment sich toll anhört, birgt halt auf ganz viele Veränderungen. Wenn mitarbeitende Personen im Unternehmen sind, dann kümmert man sich halt um viel Orga-Zeug. Und bei mir war es so, ich hatte 2024 einen Praktikanten, der war bei mir fast 8 Monate im Unternehmen remote und dann noch eine Mitarbeiterin. Und gleichzeitig hatte ich diesen Praktikanten und ich war eigentlich in der Zeit viel in Abstimmungen. Und ich würde zum Beispiel heutzutage keinen Praktikanten, Praktikantin mehr remote nehmen. Das hatte nichts mit der Person zu tun, sondern generell, dass es für einen Praktikumsplatz einfach gar nicht so leistbar ist, weil Menschen, die Praktikum machen, es war so ein Schülerpraktikum, die brauchen einfach eine bessere Betreuung, um auch Dinge, ja, es ist leichter, wenn du vor Ort bist, man kann Dinge leichter zeigen, dieses mit den Terminen und hin und her, das war einfach nur im Rückblick sehr anstrengend, die Zeit, plus dann noch die neue Mitarbeiterin, die ich da eingearbeitet habe. Jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin braucht auch erstmal Einarbeitungszeit, bis sie in den Prozessen drin ist, bis sie in den Arbeitsweisen drin ist und darüber muss man sich auf jeden Fall Gedanken machen, wenn man jemanden anstellt, dass man diese Zeit plant, dass man anfängt, wenn du vorhast, jemanden mal einzustellen, dass du beginnst, Prozesse und Arbeitsabläufe festzuschreiben, dass du so Vorlagen hast, wo du beschreibst, wie gewisse Arbeitsläufe bei dir aussehen. Das macht es leichter, wenn du mit anderen Menschen zusammenarbeitest. Und bevor du jemanden festanstellst, würde ich immer empfehlen, mal mit anderen FreelancerInnen zusammenzuarbeiten. Ja, wo das Risiko auch einfach ein anderes ist. Ne? Wenn man mit anderen FreelancerInnen zusammenarbeitet, ist es natürlich nochmal was anderes, als wenn man jemanden festanstellt. Deswegen würde ich immer erst empfehlen, auf Freelancer-Basis jemanden zu holen, bevor es an die Festanstellung geht. Und wo ich dann noch gemerkt habe, dass es an der Zeit ist, dass ich jemanden anstellen möchte, ist, einerseits hatte ich viele Anfragen, die ich so in der Form nicht bedienen konnte und ich wollte Bereiche auslagern, die mir keinen Spaß machen und die mir mehr Energie nehmen, als sie mir geben. Und wenn man dann jemanden findet, die oder der diese Arbeiten super gerne macht, dann ergänzt sich das ja wunderbar. Was man aber auch lernen muss, ist oder können muss, wenn man mit anderen zusammenarbeitet, ist, dass man loslassen kann, dass man delegieren kann, dass man Arbeiten abgeben kann. Und gerade im Gestaltungsbereich hat man ja oftmals, wenn man mit einem Projekt beginnt, so eine gewisse Vorstellung. Und da muss man auch lernen, sich auf andere einzulassen und diese Vorstellungen loszulassen. Ja, weil sonst kann man sich einfach im Kreis drehen und am Ende es selber machen. Das heißt, man sollte schon lernen, Dinge abgeben zu können. Was ich auch wichtig finde, ist, dass man genügend Geld gepuffert hat, dass man genügend gespart hat, dass man auch Mitarbeitende halten kann, wenn es wirtschaftlich gerade nicht so gut läuft. Und da habe ich damals darauf geachtet, dass ich so mindestens 6 Monate bis 12 Monate den Lohn dieser Person weiterzahlen kann. Also das würde ich auf jeden Fall raten, wenn du dir jemanden fest ins Team holst, dass du das Geld pufferst, weil wir wissen ja auch alle, dass man nicht jeden Monat gleich starke Umsätze hat und ja, und gerade zu Urlaubszeiten oder so, dass es da variieren kann und man da genügend gepuffert haben sollte. Und dass du konkret auch weißt, welche Aufgaben möchtest du outsourcen, weil es kommt jeden Tag jemand oder die Tage, die diese Person für dich arbeitet und du musst sie füttern mit Aufgaben, die einen ganzen Tag oder die diese Arbeitszeit füllen. Im Vorfeld würde ich mir einfach mal aufschreiben, was gibt es für Arbeiten, die du outsourcen möchtest, die du an die Person abgeben möchtest, dass du dir da auch im Klaren bist. Hast du genug Aufgaben, die du überhaupt abgeben kannst? Da lohnt es sich, wie vorhin schon mal gesagt, so eine Arbeitsweise aufzuschreiben. Wie sehen Prozesse bei dir aus? Und ja, wenn du das machst, dir mal zu überlegen, welche Teile könntest du outsourcen. Was auch ratsam ist, ist, wenn du deine erste mitarbeitende Person einstellst, dass sie sich selbst erwirtschaften kann. Dass du, wenn du also jemanden einsetzt, die selbst auch Designs erstellt, dann kann sie quasi ja ihre eigene Stelle erwirtschaften. Falls du nur jemanden für administrative Dinge einstellst, dann musst du dafür darauf achten, dass du ja dann noch mehr Aufträge brauchst, weil diese Person sich ja nicht selbst erwirtschaftet. Und da würde ich immer empfehlen, dass man erstmal jemanden holt, der ja, sich selbst erwirtschaften kann, um auch andere Mengen an Aufträge umzusetzen. Das sind so die Punkte, wo ich auf jeden Fall drauf achten würde. Und wie ich schon gesagt habe, ich habe meine Strategie dahingehend komplett verändert und träume überhaupt nicht mehr von einem großen Team und ich träume überhaupt nicht mehr davon, irgendwie in eine Agenturrichtung zu gehen, sondern lieber, dass ich smart arbeiten kann, weil ich dann auch ganz andere Beiträge erwirtschaften muss. Bei mir war es dann so, 2024 wurde ich ja schwanger und parallel hat meine Mitarbeiterin da auch einen Job gefunden in Festanstellung in ihrem Bereich. Die war so ein bisschen, die hat auch im Designbereich studiert, aber ihr Schwerpunkt lag woanders. Und ich wusste auch, dass sie auf lange Sicht eine Stelle sucht, die in ihrem Profil besser passt. Damals zeigt aber die Praxis, dass eine Stellengesuche ziemlich lange dauert. Und deswegen wusste ich, dass sie auch erstmal eine Zeit lang für mich arbeitet. Aber als sie dann gekündigt hat und ich parallel auch schwanger wurde, wusste ich, dass ich jetzt erstmal niemanden mehr einstellen werde und dass ich lieber ein Businesskonzept mir aufbaue, was ich smart halten kann und smart führen kann, als noch mehr erwirtschaften zu müssen. Also dieser Druck wollte ich mir da auch herausnehmen und eher darauf achten, dass meine Produkte und Angebote so gestaltet sind, dass ich das gut in meinen Alltag integrieren kann und ja, und das als Einzelperson. Also was ich dir an der Stelle noch mitgeben möchte, ist nicht nur die Frage, ab wann kann ich mir jemanden leisten, ins Team zu holen, sondern möchte ich das überhaupt? Ist das wirklich mein Ziel oder ist das das, was ich denke, dass ich müsste? Weil es ist so ein shiny Object, was man so im Außen sieht, was so für Erfolg steht. Ist aber die Frage, ob man das wirklich möchte, ob das dein Ding ist. Und dir im Klaren zu sein, dein Jobprofil ändert sich. Du bist viel mit administrativen und organisatorischen Dingen auch beschäftigt. Und kannst vielleicht den Kern deiner Arbeit, den du gerne machst, nämlich als Designerin zu arbeiten, so gar nicht mehr nachgehen. Aber der Vorteil ist auch, du musst dich nicht mehr überall bis zum Ende reindenken in strategische Prozesse, wenn du zum Beispiel viel auch Marken entwickelst und dann aber bis ins kleinste Detail reinzugehen und dann im nächsten Projekt bis ins kleinste Detail reingehen. Das müsstest du in dieser Form gar nicht mehr machen, was ja auch eine andere Art des Arbeitens ist. Du solltest Geld beiseite haben, dass du die Person auch in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten bezahlen kannst. Und wenn du dir jetzt vielleicht die Frage stellst, wie finde ich eigentlich eine geeignete Person, dann kann ich dir raten, da vielleicht auch mal mit offenen Karten zu spielen, dass du gerade jemanden suchst, wenn du im Austausch bist, vielleicht auch einfach mal auf deinen Social-Media-Profilen zu teilen, dass du jemanden suchst. Was die Personen, die für mich gearbeitet haben, die kamen beide frisch vom Studium und ich weiß, dass dort auch viele einen Werkstudentenjob suchen oder ja, zu dem Übergang, bis sie dann irgendwann eine Festanstellung gehen, auch so einen Minijob oder so suchen. Also lohnt es sich auch immer mal da, die Fühler auszustrecken, wenn du in einer Stadt wohnst, wo es Studenten gibt, die vielleicht im Designbereich studieren, dass man da was aushängt. Ja, und da findet man dann auch die geeigneten Menschen für dich und dein Unternehmen. Und das war es auch schon für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche bei einer neuen Folge.